Treuer Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen für die Gabe des Heiligen Geistes. Ja, du hast zuerst deinen Sohn gesandt und dann hast du den Heiligen Geist gesandt. Danken dir. Wir dürfen immer wieder uns an Jesus erfreuen, der unser Retter ist. Und der Heilige Geist führt und leitet uns. Welch Vorrecht, Kinder Gottes sein zu dürfen. Segne uns auch heute Morgen mit deinem Wort. Lass es in uns eindringen und schenke Gnade, Herr, zum Reden und zum Hören. Wir danken dir dafür. Amen. Amen. Die Stimme ist noch nicht so ganz da, aber es geht. Das Thema, das Wirken des Heiligen Geistes. In der Schlachter-Übersetzung hat es Überschriften. Ja, nicht so sehr das Licht, sondern mehr das Licht von da unten, weil alle wollen ihre Bibeln aufschlagen. Und dann, jetzt ist gut. Danke. In der Schlachter hat es immer wieder Überschriften über jedem Abschnitt. Und ich habe diese Überschrift genommen von dem Abschnitt, wie es da steht, Johannes 16, 5 bis 15. Und eben, es geht auch um den Stellvertreter des Christus. Jesus hat ja gesagt, ich sende euch einen anderen. Wir lesen den Text, erstmal den Vortext, vor unserem Predigttext. Da hat Jesus gesagt, in Johannes 16, Verse 1 bis 4, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr keinen Anstoß nehmt. Sie werden euch aus der Synagoge ausschließen. Es kommt sogar die Stunde, wo jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Dienst zu erweisen. Und dies werden sie euch antun, weil sie weder den Vater noch mich kennen. Ich aber habe euch dies gesagt, damit ihr daran denkt, wenn die Stunde kommt, dass ich es euch gesagt habe. Dies aber habe ich euch nicht von Anfang an gesagt, weil ich bei euch war. Was hat das schon mit dem Heiligen Geist zu tun? Werden wir gleich sehen. Der Gabelstapler hat eigene Kraft. Von morgens bis abends saust das hin und her, das Vehikel, der da drauf sitzt, fährt mit dem den ganzen Tag und macht kräftige Arbeit. Aber am Abend ist dieser Stapler müde geworden. Die Batterien sind leer. Und dann fährt er nicht einen Meter mehr. Den ganzen Tag Kraft. Und nachher fährt er nicht einen Meter mehr. Keine Kraft mehr. Petrus in eigener Kraft. Bald darauf aber traten die Umstehenden herzu und sagten zu Petrus, wahrhaftig, du bist auch einer von ihnen, denn auch deine Sprache verrät dich. Da fing er an, sich zu verfluchen und zu schwören, ich kenne den Menschen nicht. Und sogleich krähte der Hahn. Und Petrus erinnerte sich an das Wort Jesu. Wie heilsam, wenn wir uns an die Worte Jesu erinnern, der zu ihm gesagt hatte, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus hatte doch gesagt, nein, auf keinen Fall. Alle verraten dich vielleicht, aber ich nicht. Und dann geschah es doch. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Matthäus 26, Verse 73 bis 75. Der Trolleybus hat Kraft, Kraft von oben. Weiß nicht, ob ihr alle Trolleybus kennt, aber wir waren viele Jahre in Basel und in Basel hat es Trolleybus. Hier und da geschah es mal, dass der Trolleybus aushängte und dann fuhr er nicht einen Meter. Aber solange er da die Verbindung hatte zum Netz, die Bügel oben, konnte er fahren den ganzen Tag und am Abend hat er immer noch die gleiche Kraft gehabt, solange er verbunden war. Petrus, da sich aber der geheilte Lahme zu Petrus und Johannes hielt, der Lahme, der beim Tempel war und wo Petrus und Johannes zu ihm sprachen und dann hat Petrus im Namen des Herrn ihn geheilt. Da sich aber der geheilte Lahme zu Petrus und Johannes hielt, lief alles Volk voller Staunen bei ihnen zusammen in der sogenannten Halle Salomos. Als Petrus das sah, wandte er sich an das Volk, ihr Männer von Israel. Weshalb verwundert ihr euch darüber? Oder weshalb blickt ihr auf uns? Jetzt ist nicht mehr der Petrus, ich, sondern weshalb blickt ihr auf uns? Als hätten wir durch eigene Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass dieser umhergeht. Apostelgeschichte 3, 11 bis 12. Da erleben wir Petrus in der Kraft des Heiligen Geistes. Ich habe mit der Musikgruppe nicht abgemacht, aber sie haben das schöne Lied. Nachher bringen sie das schöne Lied. Nicht durch mich, nur durch Christus in mir. Nicht in eigener Kraft. Wie vieles versuchen wir auch im Leben in eigener Kraft. Und oft kommt es sehr schlecht raus. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes, um Gott wohl zu gefallen. Wir nehmen jetzt den Abschnitt, die Verse 5 bis 7, Johannes Kapitel 16, die Verse 5 bis 7. Hier zeige ich alle Verse im ganzen Neuen Testament, wo das Wort Parakletos drinne steht. Auf Deutsch kann man sagen Paraklet, aber es wird sonst auch noch übersetzt, vor allem wird es übersetzt als der Tröster. Immer da kommt dann, nicht gerade immer, aber an gewissen Stellen kommt das Wort Parakletos. Da ist es aufgezeigt. Johannes 14, 16. Da ist Jesus mit den Jüngern immer noch im Reden. Seit Kapitel 13, ab Kapitel 14, Kapitel 15, Kapitel 16 redet er mit seinen Jüngern. Und Kapitel 17, das hohe priesterliche Gebet Jesu. Also dann Kapitel 14, Vers 16. Der Vater wird einen anderen Fürsprecher geben, einen anderen Paraklet geben, einen anderen Fürsprecher. Johannes 14, 26. 14, 26. Der Fürsprecher aber, der Heilige Geist. Oder dann Johannes 15, am Ende des Kapitels, Vers 26. Der Fürsprecher. Und dann kommen wir zu Kapitel 16, Vers 7. Der Fürsprecher. Der Fürsprecher ist der Stellvertreter des Christus Jesus. Und dann gibt es noch nach diesen vier Stellen, nur vier Stellen im ganzen Neuen Testament. Nach diesen vier Stellen gibt es noch die eine, auch im Neuen Testament natürlich, in 1. Johannes Kapitel 2, Vers 1. Und da ist es direkt auf Jesus Christus bezogen. Jesus selbst als Fürsprecher. Wer das noch nicht entdeckt hat, möge es jetzt heute entdecken. 1. Johannes 2,1. Jesus, unser Fürsprecher. Und vom Heiligen Geist heißt es eben viermal der Paraklet. Lesen wir den Abschnitt 5 bis 7. Nun aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat, und niemand unter euch fragt mich, wohin gehst du? Sondern weil ich euch dies gesagt habe, ist euer Herz voll Traurigkeit. Aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch. Achtet, es ist gut für euch, dass ich hingehe. Denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Das ist Johannes Kapitel 16, Verse 5 bis 7. Die Bedeutung von diesem Konzept Parakletos, das ist so viel wie der Fürsprecher, das heißt der Anwalt, der uns gegen den Ankläger verteidigt. Wer ist denn der Ankläger? Eben der Teufel. Der Teufel, der uns zu Fall bringt und wenn wir gefallen sind, uns dann anklagt. Das will ein Christ sein. Und der Heilige Geist als Fürsprecher ist unser Anwalt. Er verteidigt uns gegen den Ankläger. Hast du das schon mal erlebt, dass du irgendwie mal gefallen bist und dann war es, wie wenn jemand dich anklagen würde? Das nächste, der Tröster. Das ist gewöhnlich so in den Übersetzungen heutzutage. Der Tröster steht uns bei, wenn uns Trauer, Leid oder Probleme befallen. Welch Gnade hat uns Gott durch die Gabe des Heiligen Geistes geschenkt? Einen Tröster, der uns nicht anklagt, sondern der uns tröstet. Der Heilige Geist ist auch der Ratgeber. Der Ratgeber gibt uns göttliche Führung durch den Urwald des Lebens. Also das Leben ist manchmal schon wie ein Urwald. Man weiß nicht weiter. Man findet nicht mehr den rechten Weg. Und der Heilige Geist führt und leitet uns. Er ist der Ratgeber. Der Heilige Geist ist auch der Beistand, der uns beisteht. Er hilft uns. Wenn wir geprüft oder versucht werden, brauchen wir einen Beistand. Der Heilige Geist ist auch der Helfer. Er kommt uns zu Hilfe in unseren Schwachheiten. Wie oft spüren wir diese Schwachheiten? So wie es in Römer 8, Vers 26 steht. Und dann auch nochmal Römer 8, 26, der gleiche Vers, wo von Helfer die Rede ist, aber auch von Fürbitter. Er tritt für uns ein, wie es Gott angemessen ist. Wie wunderbar, wenn wir wissen, dass irgendein Freund oder irgendein Bekannter oder sonst ein Bruder oder Schwester von der Gemeinde für uns betet. Wenn wir einander Fürbitte tun, wie schön das ist. Aber Gott schenkt uns die Gabe des Heiligen Geistes als Fürbitter, der für uns eintritt und für uns bittet. Und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen. Wir sind jetzt im Teil 2, Johannes 16, 8 bis 11. Er wird die Welt überführen von Sünde, von Gerechtigkeit und vom Gericht. Der Heilige Geist wurde gesandt, unter anderem, um die Welt zu überführen. Wir müssen da genau Acht geben. Der Heilige Geist ist nicht Ankläger, sondern überführt. Wir lesen den Text, Johannes 16, 8 bis 11. Und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht. Von Sünde, weil sie an mich nicht glauben. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Von Gerechtigkeit aber, weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Vom Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Drei Aufgaben. Was bedeutet überführen? Zunächst einmal, der Heilige Geist überführt, das heißt, er öffnet die Augen, die geistlichen, inneren Augen. Er überzeugt im Gewissen. Eine Überzeugungskraft. Er bewirkt Sündenerkenntnis. Wenn du zur Erkenntnis der Sünden gekommen bist, dann ist das das Wirken des Heiligen Geistes gewesen. Und er gibt Klarheit über Christus. Erst zeigt er dir die Sünden, deine Verlorenheit, und dann zeigt er dir Christus, den Retter, den Heiland, der die Sünden vergibt. So wunderbar. Der Heilige Geist überführt die Welt. Warum fehlt denn noch mehrheitlich die Überführung des Heiligen Geistes? Warum sage ich, dass die Überführung des Heiligen Geistes fehlt? Weil so wenig Menschen heutzutage sich bekehren. Es kann kein Mensch sich selber bekehren. Es kann kein Mensch einen anderen bekehren. Es ist der Heilige Geist, der überführt von Sünde, Sündenerkenntnis bewirkt und dann den Heiland dir zeigt. Die Größe des Heilandes, dass du ihn brauchst, dass da ein Retter ist. Und deswegen ist das so wunderbar, dass der Heilige Geist nicht nur überführt von Sünde, sondern auch den Heiland dir gleich zeigt. Weil das Gewissen manipuliert wird, deswegen gibt es so wenig Sündenerkenntnis. Weil das Wort Gottes verlassen wird, deswegen gibt es so wenig Überführung und so wenig Bekehrungen. Weil durch das Wort Gottes redet Gott zu uns. Ich war erst so gerade so 12, 13 Jahre alt. Ich hatte die Bibel schon von 6 Jahren an gelesen. Und umso mehr ich die Bibel las, umso mehr Angst bekam ich. Richtig, echte Angst vor dem Tod. Ein 12-, 13-jähriger Bursche da und Angst vor dem Tod. Jawohl, weil ich die Bibel ernst nahm. Und ich merkte, da stimmt es bei mir nicht. Und die Überführung des Heiligen Geistes in meinem Leben, die Sündenerkenntnis war so, so stark. Und ich habe dann Buße getan und um Vergebung gebeten. Und Jesus als Herrn und Heiland angenommen. Früh in meinem Leben. Und ich danke dem Herrn, dass er das so früh gemacht hat. Schade für alle, die so spät erst sich bekehren. Schade. So viel Zeit verloren. So wenig Zeit nur noch für Gott. Und so hat man mal ein ganzes Leben lang für Gott. Und auch deswegen gibt es so wenig Überführung des Heiligen Geistes, weil das Gesetz Gottes verachtet wird. Man kennt nicht einmal mehr die Gebote Gottes. Und dann, weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt. Immer weniger Gesetze, aber nicht göttliche Gesetze, also immer weniger göttliche Gesetze und immer mehr menschliche Gesetze. Die menschlichen Gesetze nehmen zu und die göttlichen Gesetze schiebt man immer mehr auf Seite. Die Gesetzlosigkeit nimmt überhand und das ist ein Zeichen der Endzeit. Ein Zeichen, dass wir schon sehr am Ende sind der Zeit. Jesus hat gesagt, am Ende wird das kommen. Die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen. Und so sehen wir, wie auch in der Schweiz Gesetze gemacht werden, die gegen dem Wort Gottes und den Geboten Gottes sind. Der Heilige Geist überführt die Welt von Sünde. Was ist Sünde? Ja, die allermeisten wissen, dass Sünde bedeutet Hamartia. Hamartia bedeutet Zielverfehlung. Zielverfehlung. Wir erreichen nicht das Ziel, das Gott für uns steckt. Aber Sünde ist auch Übertretung. Ich darf da nicht, wo schöne Blumen blühen und ein Garten da ist und dann reinlaufen, darf man ja nicht. Und so dürfen wir auch nicht die Gesetze, die Gebote Gottes übertreten, missachten. Das ist Sünde. Sünde kann auch sein, wenn ich einfach den Willen Gottes klar erkenne, aber nicht bereit bin, den Willen Gottes zu tun. Ich tue das, was mein Ich will und nicht, was Gott will. Ungehorsam ist Sünde. Ungehorsam gegenüber Gott ist Sünde. Überführen von Sünde, weil sie nicht an mich glauben, sagt Jesus. So, wir meinen vielleicht erst ja, eine ganze Liste. Und doch sagt Jesus, Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Und wer nicht an Jesus glaubt, wie es da in Johannes 16,9 steht, der geht verloren. Überführen von Sünde, wie es in der neuen Genfer Übersetzung heißt, dass sie nicht an mich glauben. Ohne an Jesus zu glauben, bleiben wir verloren. Wir bleiben verloren. Also jeder Mensch ist verloren von Natur aus. Und er bleibt verloren, solange er nicht an Jesus glaubt. Johannes 3,36 steht, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Nicht später kommt er mal, sondern der bleibt auf ihm. Jeder Verlorene steht unter dem Zorn Gottes. Wer nicht glaubt, ist noch verloren. Johannes 6,29. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, das ist das Werk Gottes. Welches Werk muss ich tun, hat der Jüngling gesagt. Was fehlt mir noch? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, zu den Zuhörern oder zu den Jüngern auch, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Nicht große Werke, sondern Glauben an Jesus Christus. Wer nicht glaubt, stirbt ohne Vergebung. Johannes 8,24. Darum habe ich euch gesagt, dass ihr in euren Sünden sterben werdet. Denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Wenn ihr nicht glaubt, werdet ihr in Sünden sterben. Sündenlisten im Neuen Testament. Man kann staunen, wie viele Sündenlisten, ganze Listen es im Neuen Testament gibt. Jeder kann vielleicht anders zählen, aber ich zähle über 20. Und aus diesen 20 Listen bringe ich drei Beispiele, nur drei Beispiele. Markus 7, 21 bis 23. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor. Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen. Immer wieder geschieht es doch, wenn wir Menschen ansprechen, dann kommt sehr schnell das so ungefähr aus ihnen: Ja, ich bin nicht schlecht. Ich tue niemandem was Böses. Ich führe ein rechtes Leben. Gott muss mit mir schon zufrieden sein. Aber wenn man solche Listen liest und jede Einzelheit da durchnimmt, dann würden sie anders reden. Noch eine weitere Liste in Römer Kapitel 1, 29 bis 31. Als solche, die voll sind von aller Ungerechtigkeit, Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, voll Neid, Mordlust, Streit, Betrug und Tücke, solche, die Gerüchte verbreiten, Verleumder, Gottesverächter, Freche, Übermütige, Prahler, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unverständig, treulos, lieblos, unversöhnlich, unbarmherzig. Ganz herzlichen Dank fürs Wasser. Nochmal. Sündenlisten. Noch die dritte. Offenbarung 21,8. Die Feiglinge aber und die Ungläubigen und mit Gräueln befleckten und Mörder und Unzüchtige und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, ihr Teil wird in dem See sein, der vom Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Der Heilige Geist überführt die Welt von Gerechtigkeit. Was ist Gerechtigkeit Gottes? Sicher habt ihr auch schon mal das gehört, wenn man mit Menschen so spricht, dass sie dann auf einmal sagen, das soll ein gerechter Gott sein. Das soll ein lieber Gott sein. Da sterben Millionen Kinder vor Hunger. Oder der Krieg da in der Ukraine, der Krieg dort in Israel. Der ungerechte Mensch wagt sich in seiner Bosheit, in seiner Rebellion und Auflehnung wagt er sich, Gott als ungerecht hinzustellen und kennt die Gerechtigkeit Gottes nicht. Gott ist heilig. Gott ist Licht. Gott ist völlig gerecht. Er ist vollkommen. Er ist perfekt, total, immer, immer. Jesus gab sein Leben als Opfer für die Sünde. Jesus gab sein Opfer als für die Ungerechtigkeit der Menschen. Die Menschen sind ungerecht. Jesus ist gerecht. Und Jesus stirbt als Gerechter für die Ungerechten. Jesus ist auferstanden Gott, der Vater, hat das Opfer angenommen. Der Gerechte konnte auferweckt werden. Wenn Jesus nur eine einzige Sünde getan hätte, hätte Gott ihn nicht auferweckt. Dass Jesus auferweckt wurde, ist ein Zeichen, dass er gerecht war. Bis zuletzt, voll, ohne Sünde. Gerechtfertigt durch den Glauben. Römer 5,1. Es gibt so viele schöne, wunderbare Verse, das ist wieder so einer. Römer 5,1. Ich muss ihn mir immer erst auf Spanisch denken und dann ungefähr kann ich es auf Deutsch. Gerechtfertigt durch den Glauben haben wir Frieden mit Gott. Eben, weil wir gerechtfertigt worden sind, haben wir Frieden mit Gott. Gerechtfertigt heißt ja auch, unsere Sünden sind vergeben. Wir sind reingewaschen. Gott sieht uns als gerecht an. Und deswegen, gerechtfertigt durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Christus Jesus ist unsere Gerechtigkeit. Nochmal so ein Vers. Da werden vier Sachen erwähnt. Jesus Christus ist unsere Weisheit. Jesus Christus ist unsere Erlösung. Jesus Christus ist unsere Gerechtigkeit. Jesus Christus ist unsere Heiligung. Wir haben nicht die große Weisheit. Jesus ist unsere Weisheit. Wir können uns nicht selber retten. Er ist unsere Erlösung. Wir sind nicht gerecht von uns aus. Jesus ist unsere Gerechtigkeit. Und wir können uns nicht selbst heiligen. Er ist unsere Heiligung. Der Heilige Geist überführt vom Gericht. Vom Gericht. Warum richtet Gott? Habt ihr euch das schon mal überlegt? Warum richtet Gott? Die menschliche Auflehnung gegen den Schöpfer fordert das Gericht Gottes heraus. Wie wunderbar ist es? Ich sage ganz klar, wie wunderbar ist es, dass Gott das Böse straft? Stellt euch mal vor, eine Familie und ein Jugendlicher tut ganz Schlimmes. Nicht nur so ein bisschen Drogen, sondern geht stehlen, geht viel Böses tun. Und der würde nicht gestraft werden. Wie wunderbar ist es, dass Gott das Böse straft. Er ist wahrhaftig der Heilige und gerechte Gott. Wenn er nicht strafen würde, wäre er das nicht. Aber das beweist, Gott ist gerecht, Gott ist heilig. Nur Christus Jesus rettet uns vor dem kommenden Gericht Gottes. Unzweifelhaft, es kommt ein schlimmes Gericht auf die Welt zu. Da müssen wir gar nicht Vogelstrauß-Politik üben. Das können wir vergessen. Das Gericht kommt. Und nur Christus rettet uns vor dem kommenden Gericht Gottes, vor dem Schlimmsten. Gottes Gerichte sind wahrhaftig und gerecht. Zweimal steht das in der Offenbarung. Gottes Gerichte sind wahrhaftig. Das heißt, sie sind nicht nur Drohungen, sondern sie sind wahrhaftig. Tatsächlich. Gott droht nicht nur, sondern die Gerichte kommen. Offenbarung 16, 7. Die offenbarten Gerichte Gottes. In der Offenbarung haben wir ja drei Serien. die erste Serie ist die sieben Siegel, das ist Offenbarung 6. Da stehen die Siegel 1 bis 6. Und dann das siebte Siegel kommt in Offenbarung 8, 1. Dann kommen die sieben Posaunen, Offenbarung 8, und die Posaunen 1 bis 4. Und dann die Posaune 5 und 6 in Offenbarung 9. Und dann noch die siebte Posaune in Offenbarung 11. Und schließlich die sieben Zornschalen, Ankündigung in Offenbarung 15, 1. Und die Gerichte der sieben Zornschalen in Offenbarung 16. Nochmal, es sind drei Serien. Da sind erstmal die Siegel und das siebte Siegel enthält die sieben Trompeten oder Posaunen. Dann kommen die sieben Posaunen und die siebte Posaune enthält die sieben Schalen. Und dann kommen die sieben Schalen. Das Neue Testament offenbart die Gerichte über Satan. Lukas 10, 18. Jesus, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen, hat Jesus seinen Jüngern gesagt. Ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Johannes 16, 11. Jetzt unser Text. Vom Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Jesus hat es so gesagt. Gerichtet ist. Und dann Offenbarung 12, 8 bis 9. Satan und seine Engel wurden aus dem Himmel ausgestoßen und auf die Erde hinabgeworfen. Wer? Satan und seine Engel. Hinabgeworfen, ausgestoßen aus dem Himmel. Offenbarung 20, 10. Satan wird am Ende der Zeit in den Feuer- und Schwefelsee geworfen. Wahrlich, wir freuen uns, dass Gott gerecht ist und dass er das tut, getan hat und was noch fehlt, tun wird. Wir kommen zum dritten Teil und das ist in Johannes 16, die Verse 12 bis 15. Die Schrift dabei, dritte Teil Johannes 16, 12 bis 15, ist immerhin dann noch besser zu lesen als bei mir im Computer. Ich lese den Text. Noch vieles hat Jesus seinen Jüngern gesagt, noch vieles hätte ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Achten wir darauf, nicht von sich selbst. Der Heilige Geist redet nicht von sich selbst, nimmt das nicht von sich selbst. Weiter, er wird mich verherrlichen. Der Heilige Geist verherrlicht den Herrn Jesus Christus. Er verherrlicht sich nicht selbst, sondern er verherrlicht den Herrn Jesus Christus. Und Lob und Dank sei Gott, dass der Heilige Geist Jesus verklärt, Jesus verherrlicht. Wenn Jesus in deinem Herzen nur wenig bedeutet, dann hast du wenig vom Heiligen Geist. Wenn Jesus in deinem Herzen viel bedeutet, dann bist du voll des Heiligen Geistes. Er wird mich verherrlichen, denn von den Menschen wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum habe ich gesagt, dass er von dem Meinen nehmen und euch verkündigen wird. Der Heilige Geist leitet. Er leitet in alle Wahrheit. Und er leitet zu Jesus, der die personifizierte Wahrheit ist. Wenn zwei, ich nenne das mal so, zwei Gemeinden, die eine Gemeinde sagt, das ist die Wahrheit, und die andere sagt, nein, das andere ist die Wahrheit, dann stimmt es wahrscheinlich bei beiden nicht oder nur bei einer, aber gewöhnlich ist es bei beiden. Sie lassen sich nicht vom Heiligen Geist genügend in alle Wahrheit leiten, hinein in die Heilige Schrift. Es wird viel zu viel noch rein menschlich, intellektuell daran studiert. Und man kann das Geistliche nicht irdisch, menschlich, intellektuell verstehen. Das muss geistlich beurteilt werden. Er leitet die Kinder Gottes. Bist du ein Kind Gottes? Dann lass dich leiten vom Heiligen Geist. Er schenkt göttliche Führung. Oft wissen wir nicht, ja was, welches ist der Weg, was soll ich tun, wie soll ich mich entscheiden. Der Heilige Geist hilft uns, er leitet uns, damit wir Gottes Willen kennen und Gottes Willen erfüllen. Der Heilige Geist verkündigt. Mir ist diesmal auch wieder neu aufgefallen, wie der Heilige Geist auch verkündigt. In Vers 13, er verkündigt, was zukünftig ist. Das hat Jesus den Jüngern gesagt. Und die Schreiber des Neuen Testamentes, die haben ja vom Heiligen Geist inspiriert geschrieben. Und da ist im Neuen Testament viel Zukünftiges angegeben, Prophetisches angegeben. Vor allem natürlich in der Offenbarung, aber nicht nur. Vers 14. Er verkündigt, was den Sohn Gottes verherrlicht. Vers 15. Er verkündigt, was vom Vater und dem Sohn kommt. Nochmal, nicht sich selbst, sondern was vom Vater und dem Sohn kommt. Das war der Text. Jetzt kommen wir noch zum Nachtext. Da greife ich nur zwei Verse draus. Der Nachtext ist ziemlich lang noch, aber ich greife nur noch diese zwei Verse raus. Vers 16 sagt Jesus seinen Jüngern, noch eine kurze Zeit. Das heißt, sie waren schon ziemlich am Ende. Wenn ich richtig orientiert bin, war es schon fortgeschritten. Wahrscheinlich Gründonnerstag würden wir es heutzutage nennen. Also ganz kurz vor dem Tod Jesu Christi, vor der Festnahme und Tod Jesu Christi. Natürlich musste noch das Nächste geschehen, das Abendmahl, und dann musste geschehen, dass sie da im Garten Gethsemane, wo Jesus beten ging, und dann musste das noch geschehen, dass dann die ganze Mannschaft da kam, die Kriegsknechte kamen, um Jesus gefangen zu nehmen, und dann noch das Verhör und so weiter beim hohen Priester und beim Pilatus und beim Herodes und so weiter, bis endlich dann zur Kreuzigung. Und dann sagt Jesus eben in der Zeit kurz davor, noch eine kurze Zeit und ihr werdet mich nicht sehen. Und wiederum eine kurze Zeit und ihr werdet mich sehen, denn ich gehe zum Vater. Nur noch kurze Zeit, im Großen und Ganzen werden sie Jesus noch sehen. Vers 22, so habt auch ihr nun Traurigkeit. Verständlich. Was Jesus ihnen alles gesagt hat, was geschehen würde, so habt auch ihr nun Traurigkeit. Ich werde euch aber wiedersehen und dann wird euer Herz sich freuen Und niemand soll eure Freude von euch nehmen. Ja, mit der Auferstehung kam dann wieder die Freude zu den Jüngern. Zusammenfassung. Wir haben geredet vom Gabelstapler, der unabhängig da arbeiten kann. Jemand dirigiert ihn. Er hat eigene Kraft mit einer Batterie, hält aber nicht lange aus. Und der Trolleybus, der ist abhängig. Und solange er abhängig ist, hat er Kraft. So auch wir. In eigener Kraft werden wir müde. Hey, das ist alles so stressig. Und manche landen dann im Burnout und andere landen in Depressionen. Aber wenn wir von ihm abhängig sind, dann haben wir Kraft, innere Kraft, Kraft im Heiligen Geist. Teil 1, alle Texte, wo Parakletos erwähnt wird, Fürsprecher, Beistand, Ratgeber, Tröster, Fürbitter. Dann Teil 2, der Heilige Geist überführt von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Das ist die Sünde, dass sie nicht glauben und deswegen gehen sie verloren. Und dann die Sündenlisten vom Neuen Testament, nur 3 Beispiele. In Markus 7, in Römer 1, in Offenbarung 21. Der Heilige Geist überführt von Gerechtigkeit. Gott hat seinen Sohn, den völlig Gerechten, auferweckt. Wir sind gerechtfertigt durch den Glauben an Christus Jesus und haben Frieden mit Gott. Der Heilige Geist überführt vom Gericht. Der Teufel ist gerichtet. Er geht nun der definitiven Gerichtsvollstreckung entgegen. Satan wird am Ende der Zeit in den Feuer- und Schwefelsee geworfen. Offenbarung 20, 10. Teil 3. Weiteres Wirken des Heiligen Geistes. Er leitet in alle Wahrheit. Er verherrlicht den Sohn Gottes. Folgerung. Wir wollen dem Heiligen Geist in unserem Leben Raum zum Wirken geben und ihm gehorsam sein. Und betrübt nicht. Also wir können, aber wir sollen nicht. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Epheser 4, 30. Den Geist dämpft nicht. Den Geist dämpft nicht. Was das bedeutet, betrüben, was das bedeutet, dämpfen, in einer Bibelstunde vielleicht oder sonst irgendwie, oder ihr selber forscht nach, was bedeutet betrüben den Heiligen Geist? Was bedeutet den Geist dämpfen? Wo steht das geschrieben? In welchem Zusammenhang? Ist immer ganz wichtig, der Zusammenhang. Aufruf. Vorsicht. Ich erlaube mir, euch zu sagen, Vorsicht. Mit der fremden Lehre, wo zum Heiligen Geist gebetet wird. Sogar in Liedern kommt es manchmal vor. Und die Lieder sind nicht inspiriert. Sie sind sehr gut, sehr schön, von immer wieder wirklich Männer Gottes oder Frauen Gottes. Aber sie sind nicht inspiriert. Jesus selber hat nicht zum Heiligen Geist gebetet. Und hat auch nicht angeordnet, dass wir es tun sollen. Gleicherweise die Apostel. Die Apostel haben nie zum Heiligen Geist gebetet. Ihr könnt die ganze Apostelgeschichte durchlesen und das ganze Neue Testament. Die Apostel haben nie zum Heiligen Geist gebetet und sie haben auch nie gesagt, dass wir es tun sollen. Im ganzen Neuen Testament ist nicht ein Beispiel von einem Gebet zum Heiligen Geist. nicht ein Beispiel. Halten wir uns an die Schrift, sonst verfangen wir uns in einer fremden Lehre. Das Wirken des Heiligen Geistes, wie wunderbar. Es ist wirklich etwas Erfreuliches, was wir da in Johannes Kapitel 16 lesen. Lies doch bitte auch noch einmal, vielleicht heute Nachmittag oder heute Abend. Sicher wollt ihr ja rausgehen. Heute Abend dann, lies doch bitte noch einmal Kapitel 16, Johannes 16. Der Herr segne euch. Noch einmal möchten wir von ganzem Herzen dir, Vater im Himmel, danken. Danken für die Gabe deines Sohnes, unseren Heiland, Jesus Christus. Und für die Gabe des Heiligen Geistes, der uns in alle Wahrheit leitet, der uns beisteht, der für uns spricht. Wir danken dir, was du alles durch Jesus und durch den Heiligen Geist in unserem Leben tust. Gelobt sei dein Name, segne uns und setze uns auch zum Segen für andere. Und Herr, wir wollen immer mehr und tiefer in deinem Wort hinein uns in Arbeit und in Forschung und Studium begeben, mit deiner Hilfe. Segne du auch alle unsere Lieben und schenke du uns auch heute noch und die ganze Woche weiterhin deine Hilfe, deine Führung und Leitung. Gelobt sei dein Name. Amen. Amen. Danke.